HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Also, jetzt bin ich Putin, allerdings ohne freien Oberkörper.
Man kann im Prinzip heutzutage schon so einen Live-Skype-Chat haben, wo man jemand anderes sein kann. Und man könnte irgendetwas Falsches sagen, das diese Person nie gesagt hätte. Irgendwas Falsches tun, was diese Person nie getan hätte. Man kann es sogar live übertragen.
Wenn man sich anschaut, wie schnell das Fortschritte gemacht hat, dann bin ich persönlich überzeugt, dass es relativ bald so weit kommen wird, dass man ja auch meine Stimme synthetisieren kann, ihre Stimme synthetisieren kann. Und dann kann jemand anders mit unseren Stimmen sprechen.
Ich glaube, dass es schon großen Teilen der Bevölkerung klar ist, dass Bilder verändert werden können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt viele Leute nicht wissen, dass sowas halt bei Videos eigentlich genauso einfach möglich ist.
Für die Zukunft ist es wichtig, darauf zu achten, wer den Inhalt veröffentlicht. Denn auf einmal kann jeder alles fälschen. Man muss sich bewusst sein, dass es jetzt auch bei Videos so sein kann.
Ja, von der breiten Öffentlichkeit bisher noch relativ unbemerkt werden gerade Technologien entwickelt, die Mimik und Sprache eines Menschen so täuschend echt nachahmen können, dass man ihnen alles in den Mund legen kann. Das bedeutet, ob das, was wir auf dem Bildschirm sehen, so wirklich gesagt wurde, zum Beispiel von der Bundeskanzlerin, oder ob das ein Fake ist, der mithilfe künstlicher Intelligenz hergestellt wurde, das kann der Normalbürger nicht erkennen. Es sieht echt aus und klingt echt. Es gibt Videos, in denen eine Schauspielerin in einem Porno zu sehen ist, in dem sie nicht mitgespielt hat. Oder aktuell von Mark Zuckerberg, der sich brüstet, als Kontrolleur der Daten die Zukunft kontrollieren zu können. Überflüssig zu erwähnen, dass diese neuen technischen Möglichkeiten große Gefahren bergen, dass sie die Grundfesten von Vertrauen erschüttern. Was kann man noch glauben? Was ist Wirklichkeit? Was ist Fiktion? Fotos, Video und Tonaufnahmen taugen nicht mehr als Beweise. Bildmaterial lässt sich ja schon längst von jedem privaten Nutzer manipulieren und auch für Stimmen gibt es bereits frei zugängliche Programme, bisher aber nur auf Englisch. Real ist jedenfalls die Bedrohung, Deepfake, wenn man Augen und Ohren nicht mehr trauen kann. So haben wir den Tag heute überschrieben. So richtig aufmerksam wurde man vor gut 2 Jahren im Zusammenhang mit einem Porno. In einem großen Internetforum hatte ein Nutzer unter dem Pseudonym Deepfake ein Video hochgeladen. Und in diesem Porno tauchte eine israelische Schauspielerin auf, die gar keine Pornos dreht. Deepfake hatte ihr Gesicht hineinmontiert und zwar so geschickt, dass die Lippenbewegungen synchron zu dem waren, was die Pornodarstellerin sagte. Seitdem ist die Entwicklung schon rasant fortgeschritten. Im Grunde kann jeder, der einen einigermaßen leistungsstarken PC hat, solche Fälschungen anfertigen. Deepfake ist zu einem feststehenden Begriff dafür geworden. Jetzt kursiert gerade wieder ein Video, das Aufmerksamkeit erregt. Zu sehen ist Mark Zuckerberg. Und für solche Videos gibt es die passende Software im Internet. Markus Schuler hat einen Entwickler getroffen.
Für Hao Li waren Fake-Videos bislang eher Unterhaltung. Mit seiner App Pinscreen kann man Stimmen, Gesichter und Körper prominenter miteinander kombinieren und so ganz neue Persönlichkeiten, Avatare schaffen, die einem irgendwie bekannt vorkommen. Im Fernsehsender PBS erklärt er:
Of course, it can be used for something.
Natürlich kann man damit auch schlimme Sachen anstellen, aber ich habe die App nie zu diesem Zweck gemacht. Sie sollte unterhalten. Ein Spaßwerkzeug für die Lifestyle- oder die Modewelt. Hao Li ist nicht nur Kopf hinter der Pinscreen-App, er ist auch Professor an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles. Dort beschäftigt er sich unter anderem damit, wie ein Computer menschliche Gesichtszüge nachahmen und so darstellen kann, dass sich der Mund lippensynchron mit einem anderen Gesicht bewegt. Möglich wird das durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und die kann heutzutage von jedem im Internet genutzt werden, um Videoinhalte zu fälschen. Wir sind schon sehr nahe an dem Punkt, wo wir keine Unterschiede mehr erkennen können, je nachdem, wie viel Aufwand man da reinsteckt. Selbst der normale Nutzer kommt da sehr weit.
I think it's getting very close to the point.
Deepfake-Videos sind vor etwa 10 Jahren zuerst auf den einschlägigen Videoporno-Plattformen aufgetaucht. Da wurden die Köpfe von Hollywood-Stars wie Jennifer Lawrence, Emma Watson oder Scarlett Johansson auf die Körper von Pornodarstellerinnen montiert. Diese Fake-Videos waren ziemlich leicht zu entlarven. Mithilfe von mehr Rechenpower und KI, künstlicher Intelligenz, werden die gefälschten Videoinhalte aber immer besser. So gut, dass sie kaum mehr von echten Videos zu unterscheiden sind. Das Spaßvideo mit Mark Zuckerberg, verfasst von 2 Künstlern, ist inhaltlich witzig und sehr gut gemacht.
Spectre showed me that whoever controls the data controls the future.
Dass es sogar nicht einmal künstliche Intelligenz braucht, um jemanden öffentlich bloßzustellen, zeigt ein Video über Nancy Pelosi, eine der wichtigsten Vertreterinnen der Demokratischen Partei in den USA und Sprecherin des Repräsentantenhauses.
So, it's really sad. And here's the thing. We want to give this president the opportunity to do something historic.
Hier wurde einfach nur das Video verlangsamt und schon hört es sich an, als ob die Oppositionspolitikerin betrunken wäre. Sogar Donald Trump hat das Video via Twitter weiterverteilt. Hanifa Reed, Professor an der Berkeley-Universität in Nordkalifornien, nur wenige Kilometer vom Silicon Valley entfernt, glaubt, dass die Technologie so gut geworden ist, dass sie zu einer echten Gefahr für unsere öffentliche Gesellschaft werden kann. Farid? Ein Albtraum wäre es, wenn zum Beispiel Präsident Trump via Twitter sagen würde, er habe soeben Raketen gegen Nordkorea starten lassen. Dazu müsste nur sein Twitter-Konto gehackt werden und der Tweet würde sich viral weiterverbreiten. Innerhalb von 30 Sekunden hätten wir einen Atomkrieg. Halte ich das für wahrscheinlich? Nein. Es ist aber auch nicht vollkommen auszuschließen. Und genau das sollte uns echt Angst einjagen. Und das bringt uns zu der Frage, welche Verantwortung tragen die Multiplikatoren dieser Videos? Hier geht es vor allem um Facebook und Instagram, die beide zum selben Konzern gehören. Und es geht um die Google-Tochter YouTube. Im Falle des Pelosi-Videos hat YouTube schnell reagiert und gelöscht. Facebook hat es nicht gemacht. Es markierte das Video als Fälschung, ebenso wie das ihres Gründers Zuckerberg. Berkeley-Professor Farid meint dazu, die Plattformen sind mit diesen Inhalten bislang sehr großzügig umgegangen, also mit verletzenden Inhalten, mit Falschinformationen, Wahlbetrug, nicht einvernehmlicher Pornografie. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und der Grund ist einfach, die Inhalte werden geklickt. Und das ist gut fürs Geschäft.
Hohe Klickzahlen, nicht nur Sex Sells, auch Fake Sells. Wir sind also letztlich auch ein bisschen mitschuld daran, wenn Fälschungen so verbreitet werden. Es ist unser Voyeurismus, unsere Lust am Schlechten, Hässlichen, Bösen, unser Spaß an Tratsch und Klatsch. Christian Ries ist Gruppenleiter für Multimedia-Sicherheit im Fachbereich Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Abend, Herr Ries.
Hallo.
Nun wird die Technik ja nicht entwickelt, um Fake-Videos von Mark Zuckerberg zu produzieren. Wozu braucht man Computerprogramme, mit denen solche Deepfakes hergestellt werden können eigentlich?
Naja, rund um das menschliche Gesicht gibt es eigentlich recht viele Anwendungen, die völlig legitim sind. Man könnte sich zum Beispiel virtuelle Konferenzen vorstellen, bei denen die Teilnehmer nicht alle an einem Ort per Flugzeug zum Beispiel eingeflogen werden, sondern jeder Teilnehmer bleibt zu Hause, setzt sich eine virtuelle Realitätsbrille auf, wird gleichzeitig von der Kamera gefilmt und in der Brille dann ist er scheinbar in einem Raum zusammen mit den anderen Konferenzteilnehmern. Und da hat man jetzt aber das Problem, dass natürlich jeder Konferenzteilnehmer diese Brille aufhat. Man möchte aber eigentlich das Gesicht sehen von den Teilnehmern. Und da könnte man dann zum Beispiel synthetisch diese Gesichter dann eben einsetzen.
Das wäre ja mal so eine ganz nette Anwendung. Ich habe gelesen, auch bei vermissten Kindern wird das genutzt. Was macht man da?
Genau, das ist dann zum Beispiel, wenn ein paar Jahre vergangen sind, kann man die Gesichter künstlich altern lassen oder eine Vorhersage treffen, was plausibel erscheint, wie die Person aussehen könnte und dann auf der Grundlage zum Beispiel ein aktualisiertes Fahndungsbild herausgeben.
Also das sind alles Nutzungsmöglichkeiten, die weit weg sind von Fakes. Die Unterhaltungsindustrie ist aber wohl der größte Abnehmer, oder?
Ja, da ist natürlich ein Markt da. Auch wenn man jetzt zum Beispiel an das Zuckerberg-Video denkt, ne? Wenn das von einem der Hollywood-Studios produziert würde, dann wäre eigentlich niemand verwirrt an der Stelle. Denn das ist bekannt, dass man quasi wenn man beliebige Mengen an Geld zur Verfügung hat, dass man dann beliebig großartige Illusionen erzeugen kann. Und dafür bezahlen wir ja auch an der Kinokasse. Was jetzt eigentlich das Neue ist, ist, dass das eben mit zunehmend weniger Aufwand machbar wird durch die Fortschritte in dem maschinellen Lernen.
Also wenn wir uns eine Hollywood-Produktion anschauen, dann freuen wir uns natürlich, wenn das super gemacht ist und wir den Fake gar nicht mehr erkennen. Wie ist das denn mit den jetzt schon öffentlich zugänglichen Programmen? Wie schätzen Sie das ein? Wie gut ist Deepfake inzwischen technisch?
Das hängt wirklich stark davon ab, wie viel Zeit und Geld man rein investiert. Es skaliert wirklich mit Zeit und Geld. Ne? Und wenn man jetzt im Prinzip ein Heimanwender ist, sage ich mal so, dann stellt sich heraus, dass es schon noch nicht einfach ist, jetzt wirklich eine visuell plausible Veränderung an dem Video vorzunehmen. Aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, wir sehen das ja an dem Beispiel dieser Kunstausstellung, dann sind die schon ganz gut.
Das Zuckerberg-Video war eigentlich ja für eine Kunstausstellung produziert, davon hören wir später noch mehr. Wenn Sie sagen, es kommt darauf an, wie viel Zeit man investiert, wie viel Zeit bräuchte denn ein Privatmensch, der halt einfach nur seinen Computer hat und die entsprechenden Programme, um so ein Video herzustellen?
Also Vorwissen hilft, wenn Sie irgendwie einen informatischen Hintergrund haben. Ne? Und dann, wenn es sozusagen nur darum geht, angemessen das Programm anzuwenden, Sie eine gute Grafikkarte haben, dann können Sie das auf jeden Fall in 2-3 Tagen bewerkstelligen.
Ne? Aber das ist dann schon etwas, wo man sich wirklich ein bisschen reinhängen muss. Da muss man schon einen großen Spaß dran haben. Wie schnell sind denn die technischen Verbesserungsprozesse inzwischen? Man hat ja das Gefühl, wenn man das jetzt alles so hört, dass das rasant geht hin zu einer Perfektion.
Das ist tatsächlich, der Fortschritt ist bemerkenswert schnell in der Informatik insgesamt, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt auf Multimedia-Daten, denke ich, vielleicht seit 10 Jahren ungefähr, mit dem Aufkommen des sogenannten Deep Learnings, beobachten wir da jetzt auch also ein exponentielles Wachstum im Prinzip von den Methoden, den Gruppen, die da involviert sind. Und ich denke, man kann das auch aus dem Interesse in der öffentlichen Diskussion ablesen, dass jetzt eben das maschinelle Lernen gerade wirklich eine Hochzeit hat.
Jetzt müssen nur die Menschen auch noch so schnell lernen wie die Maschinen. Christian Ries, Gruppenleiter für Multimedia-Sicherheit im Fachbereich Informatik. Herzlichen Dank für die Einblicke. Im Bereich der Liebe kann man sich auch schwer täuschen. Nicht ohne Grund spricht man ja davon, dass Liebe blind macht. Zumindest sieht man manches nicht wirklich klar durch die rosarote Liebesbrille. So geht es auch Nathanael in der Erzählung von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Nathanael ist völlig verzückt und seiner Sinne beraubt beim Anblick von Olympia.
Nathanael hatte rein vergessen, dass es eine Clara in der Welt gab, die er sonst geliebt. Die Mutter, Lothar, alle waren aus seinem Gedächtnis entschwunden. Er lebte nur für Olympia, bei der er täglich stundenlang saß und von seiner Liebe, von zum Leben erglühter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft fantasierte, welches alles Olympia mit großer Andacht anhörte. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben: Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen. Das wurde täglich vermehrt mit allerlei ins Blaue fliegenden Sonetten, Stanzen, Kanzonen. Und das alles las er der Olympia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht. Sie sah nicht durchs Fenster. Sie fütterte keinen Vogel. Sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze. Kurz, stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand, auch wohl den Mund, küsste, sagte sie: »Ach, ach!« Dann aber: »Gute Nacht, mein Lieber!« »O du herrliches, du tiefes Gemüt«, rief Nathanael auf seiner Stube, »nur von dir allein werde ich ganz verstanden.«
Später mehr von dieser besonderen Liebe. Deepfake, wenn man Augen und Ohren nicht mehr trauen kann. Bildbearbeitung wird ja schon lange praktiziert. Bei der Sprache holt man jetzt auf. Beim Zuckerberg-Video wurde sie vernachlässigt, aber auch in diesem Bereich geht die Entwicklung rasant. In einem ebenfalls kursierenden Video, in dem Barack Obama scheinbar Donald Trump beschimpft, kommt die Sprache noch von einem Comedian, der Obama super imitieren kann. Das ist aber schon bald gar nicht mehr nötig. Tobias Klein hat sich umgehört im Bereich Spracherkennung und Sprache aus dem Computer. Siri zum Beispiel kann auch vorlesen.
Lieber Tobias, wie sieht es aus bei dir? Hast du heute Abend Zeit? Wenn ja, dann können wir nochmal über den Urlaub im nächsten Jahr sprechen. Liebe Grüße, Sören. Möchtest du auf die E-Mail antworten?
Siri, die Sprachassistentin von Apple, liest mir eine E-Mail vor. Siri, genau wie ihre Amazon-Kollegin Alexa, kann auch Google-Suchergebnisse vorlesen oder Wikipedia-Einträge. Und wer weiß, vielleicht übernimmt sie auch schon bald meinen Job als Radiosprecher. Wenn Sie das jetzt für einen Scherz halten, dann haben Sie noch nichts von dem kanadischen Start-up-Unternehmen Lyrebird gehört. Das Unternehmen verspricht, jede menschliche Stimme synthetisieren, also gewissermaßen klonen und imitieren zu können. Das will ich ausprobieren. Dafür muss ich mich auf der Internetseite von Lyrebird einloggen und das Programm mit Material füttern. Das heißt, ich muss am Anfang erstmal mindestens 30 vorgegebene Sätze einsprechen. Das funktioniert momentan allerdings nur auf Englisch.
The beer was more than just refreshing. It was delicious. Anthony kept himself busy by counting pigeons. He had a load of letters as big as 6 haystacks.
So, fertig. Das Programm fängt an zu rechnen, um mithilfe seiner Algorithmen aus den aufgenommenen Sätzen meine synthetische Stimme zu erzeugen. Das wird erstmal ein paar Minuten dauern. Lyrebird, so heißt ein australischer Vogel, und zwar der Leierschwanz. Er hat eine besondere Gabe. Er kann nahezu jedes Geräusch imitieren, das er jemals gehört hat. Andere Vogelstimmen, menschliche Stimmen, Motorengeräusche oder sogar Musikinstrumente. Das Unternehmen Lyrebird ist dadurch bekannt geworden, dass es die Stimmen der amerikanischen Präsidenten Donald Trump und Barack Obama geklont hat. So zum Beispiel klingt eine Twitter-Meldung von Donald Trump, gelesen von seiner synthetischen Lyrebird-Stimme.
I will be meeting General Kelly, General Mattis and other military leaders at the White House to discuss North Korea. Thank you.
Man hört ganz klar und deutlich heraus, dass es sich bei dieser Stimme um die von Donald Trump handelt. Aber man hört auch an den leichten Verzerrungen, dass es eine computergenerierte Stimme ist. Aber wie lange wird es noch dauern, bis die leichten technischen Störgeräusche nicht mehr zu hören sind und die Stimme zu 100% nach Trump klingt? Das kanadische Unternehmen Lyrebird, das mit seiner Technologie Stimmen synthetisieren und klonen will, will damit nach eigenen Angaben Menschen helfen, die krank sind und ihre Sprechfähigkeit verlieren könnten oder schon verloren haben. Apropos, zurück zu meinem Lyrebird-Selbsttest. Aus den 30 englischen Beispielsätzen, die ich eingelesen habe, hat das Programm nun meine synthetische Stimme errechnet. Ich bin gespannt. In Kassel, an aerial bomb from World War II is being defused. Around 1,500 people have left their homes as planned, according to the police. Und jetzt tippe ich diesen Text bei Lyrebird ein und lasse ihn von meiner geklonten Stimme sprechen.
In Kassel, an aerial bomb from World War II is being defused. Around 1,500 people have left their homes as planned, according to the police.
Ja, das klingt für mich erstmal wie eine ganz normale, verzerrte Computerstimme und fast nicht nach mir. Aber nur fast. Denn ich kann meine Stimme darin tatsächlich hören. Und wer weiß, wie es sich anhört, wenn ich das Programm mit weiterem Material füttern würde, mit weiteren, vielleicht hunderten von Sätzen. Ich glaube, die Computerstimme würde immer mehr nach mir klingen.
Da kann sich Tobias Klein sogar ziemlich sicher sein. Auch in diesem Bereich gibt es Anwendungen, die mit Täuschung nichts zu tun haben. Solche Programme können zum Beispiel Menschen helfen, die durch eine Krankheit ihre Stimme verloren haben. Deepfake, wenn man Augen und Ohren nicht mehr trauen kann. HR2 Kultur, der Tag. Wir haben es gehört, die zur Verfügung stehenden Techniken, um Deepfakes herzustellen, sind jetzt schon beeindruckend und entwickeln sich ständig weiter. Professor Dr. Martin Steinebach ist Forensiker am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Steinebach, Sie spüren Fakes auf. Was für Beispiele von Deepfakes finden sich denn auf Ihrem Rechner?
Auf meinem Rechner finden sich da tatsächlich ziemlich wenig Beispiele, weil wir selbst in forensischen Untersuchungen das Material danach sofort wieder löschen, weil wir ja unter Geheimhaltung stehen. Aber in Vorlesungen haben wir immer eine ganze Reihe von Beispielen, die auch öffentlich bekannt sind. Und das fängt dann mit sehr bekannten Geschichten an, wie geklonten Raketen aus irgendwelchen Propaganda-Videos. Dann gibt es ein paar typische Beispiele für die Tarnung von militärischem Gerät in Wäldern, das eingesetzt wird, und wirklich alles Mögliche. Also man kann ja synthetisieren, was einem tatsächlich interessiert und wo man Aussagen verändern möchte.
Wie gehen Sie denn vor? Wie kann man Fälschungen bei Deepfake und bei Bildmanipulationen erkennen?
Also letztendlich ist es in der Forensik immer so, dass man zuallererst mal ein Modell von einem normalen, nicht gefälschten Bild erzeugt. Man überlegt sich also, wie sollte ein natürliches Foto aussehen? Und bei Bildmanipulationen, wie in dem Raketenbeispiel, wo eine Rakete einfach noch an eine andere Stelle kopiert worden ist, ist das Modell, mit dem das Ganze aufdeckbar ist, relativ einfach. Man sagt einfach, in der Natur, auf einem Foto, das natürlich aufgenommen worden ist, gibt es keine zwei Objekte, die absolut identisch sind. Mhm. Und wenn ich dann mit einem Kopierstempel in Photoshop beispielsweise arbeite und ein Objekt klone, dann entsteht in dem Foto ja plötzlich ein wirklich identisches zweites Objekt. Und dann läuft das Programm durch dieses Foto durch, vergleicht Bildobjekte, Bildsegmente miteinander und zum Schluss sagt es dann, hier an der Stelle habe ich zwei identische Objekte gefunden. Das ist ein guter Hinweis auf eine Fälschung. Mhm. Und im Deepfake-Bereich ist es dann deutlich komplizierter. Also wenn ich wirklich diese Fälschung auf Basis von maschinellem Lernen habe, weil da gibt es ja keine Duplikate. Da ist das Modell dann eher so, dass man sagt, das komplette Bild muss eigentlich die gleiche Historie haben. Wenn ich ein Video habe, wird ja alles in dem Video erstmal gleich bearbeitet. Aber das Deepfake-Element, das ausgetauscht worden ist, das hat eine andere Historie als der Rest von dem Bild. Und dann brauche ich Filter und Methoden, mit denen ich quasi erkenntlich machen kann, dass die Historie sich unterscheidet.
Wir haben vorhin gehört, dass es eine Menge Zeit braucht, um Deepfake-Videos zu erstellen. Aber es ist immerhin überschaubar, so 3 Tage ungefähr für das Zuckerberg-Video, wenn man die entsprechende Technik zur Verfügung hat. Wie ist das denn umgekehrt? Wie viel Zeit brauchen Sie, um einen Deepfake zu erkennen?
Das kommt natürlich dann immer ein bisschen auf das Material und die Länge des Materials an. Aber jetzt ein einzelnes Frame ist innerhalb von Sekunden analysiert. Und wenn ich dann eben eine größere Menge von Frames habe, dann ja, ist das halt wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Spieldauer des Videos, aber auch nicht viel. Also das kann tatsächlich in wenigen Minuten technisch analysiert werden. Dann muss man aber natürlich sagen, dann habe ich nur eine Darstellung von Indikatoren und im nächsten Schritt muss dann ein Mensch diese Indikatoren noch analysieren. Also es ist keine Software, wo danach dann eine Ampel rot oder grün anzeigt, sondern ich bekomme dann Spuren angezeigt und dann kommt die eigentliche menschliche forensische Arbeit, die interpretierende.
Die muss dann noch der Mensch auch tatsächlich selbst ausführen. Die Maschine gibt nur Hinweise darauf, dass da was falsch sein könnte oder falsch ist. Wem steht denn diese Technik zur Verfügung? Auch wenn es sehr schnell geht, was Sie da beschreiben, hört es sich doch so an, als bräuchte ich da einen ordentlichen Rechner.
Also die forensische Analyse, ja, Einen ordentlichen Rechner, ich würde mal sagen, das ist erstmal auf dem Standard-PC machbar. Es kommt natürlich immer auf die Menge vom Videomaterial an. Also wenn ich wenige Minuten Material habe, das ich analysieren möchte, dann kann ich das bei der Deepfake-Analyse, bei der Forensik, so wie wir es betreiben, auf einem ganz normalen Laptop oder ähnlichem machen. Wenn ich einen Spielecomputer zu Hause habe, der eine Grafikkarte hat, die ein bisschen leistungsfähiger ist, kann ich sogar über entsprechende Software diese Grafikkarte einsetzen. Die ist üblicherweise viel besser geeignet als eine Standard-CPU, um mit maschinellen Lernen Fragestellungen zu analysieren. Also ich würde mal sagen, die Hardware ist da nicht das Problem. Man braucht halt die geeignete Software und vor allem braucht man halt Know-how. Also das muss man schon sehen, dass heute diese Medienforensik noch etwas ist. Da gibt es viele Methoden, viele Werkzeuge, aber auch viele Manipulationsansätze. Und der Forensiker selbst muss dann einfach erst mal wissen, mit welcher Methode gehe ich vor und wie interpretiere ich dann die Ergebnisse.
Also die Fälschungen entwickeln sich immer weiter. Dem auf die Spur zu kommen, entwickelt sich auch weiter. Gibt es da so eine Art Wettlauf?
Natürlich, das ist in der Forensik oder insgesamt in der IT-Sicherheit eine Sache, die wahrscheinlich auch nie enden wird. Wir haben immer Angriffe, auf die Angriffe werden Schutz- oder Erkennungsmethoden entwickelt und genauso versucht man auch ganz allgemein das Sicherheitsniveau von Systemen immer weiter zu erhöhen. Und dann gibt es auch immer Personen, die das entweder aus kriminellen Gründen oder eben auch aus Sportsgeist oder einfach auch als Pentester wieder angehen und sagen, ich schaue mal, ob das Ganze jetzt wirklich sicher ist. Also der Wettlauf geht immer weiter.
Danke, Professor Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Deepfake kann übrigens auch zur Eigenwerbung genutzt werden. Im Herbst gab es in Gabun ein Video von Präsident Ali Bongo und der hatte einen Schlaganfall. In dem Video war er aber erstaunlich rüstig und die Opposition hat dann schon geraunt, das sei wohl eine Deepfake-PR-Aktion. Wir kehren zurück zu Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann. 1816, erstmals veröffentlicht, nimmt diese Erzählung schon etwas auf, worüber wir später auch noch sprechen werden, nämlich den Aspekt, dass man sich manchmal nur allzu gerne täuschen lässt. In diesem Fall Nathanael von seiner großen Liebe Olympia.
Er erbebte vor innerem Entzücken, wenn er bedachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich in seinem und Olympias Gemüt täglich mehr offenbare. Denn es schien ihm, als habe Olympia über seine Werke, über seine Dichtergabe überhaupt recht tief aus seinem Inneren gesprochen, ja, als habe die Stimme aus seinem Innern selbst herausgetönt. Das musste denn wohl auch sein, denn mehr Worte als vorhin erwähnt sprach Olympia niemals. Erinnerte sich aber auch Nathanael in hellen, nüchternen Augenblicken, zum Beispiel morgens gleich nach dem Erwachen, wirklich an Olympias gänzliche Passivität und Wortkargheit, so sprach er doch, was sind Worte? Worte. Professor Spallanzani schien hoch erfreut über das Verhältnis seiner Tochter mit Nathanael. Er gab diesem allerlei unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens, und als es Nathanael endlich wagte, von Ferne auf eine Verbindung mit Olympia anzuspielen, lächelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte, er werde seiner Tochter völlig freie Wahl lassen. Ermutigt durch diese Worte, brennendes Verlangen im Herzen, beschloss Nathanael gleich am folgenden Tage Olympia anzuflehen, dass sie das unumwunden in deutlichen Worten ausspreche, was längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt, dass sie sein Eigen immer da sein wolle.
Wie das ausgeht, hören wir auch gleich noch. Es sieht so aus, als würde Facebook-Chef Mark Zuckerberg einräumen, worum es ihm wirklich geht. Ein Mann kontrolliert die gestohlenen Daten von Milliarden Menschen, sagt er scheinbar. Und wer diese Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Aber dieses Video ist ein Fake, ein sogenanntes Deepfake-Video. Darin wirken die Akteure, ihre Lippenbewegungen und Stimmen täuschend echt. Sie sind es aber nicht. Die Technologie für das Deepfake-Zuckerberg-Video stammt vom israelischen Unternehmen Kenny AI und seine Vertreter wollen mit diesem Projekt warnen und Nutzern dabei helfen, Deepfakes zu erkennen.
Donald Trump, Wladimir Putin und Kim Jong-un, vereint in großer Harmonie in einem Musikvideo. Sie alle singen die Friedenshymne Imagine von John Lennon. So wirkt es zumindest. Aber das Video ist ein Fake, ein Deepfake. Imagine all the people. Genauso ist es beim vermeintlichen Video von Mark Zuckerberg.
Imagine this for a second. One man.
Auf den ersten Blick wirkt es echt. Zuckerbergs Mimik und seine Lippenbewegungen wirken real. Doch das sind sie nicht. Hinter dem Video, genauso wie beim Imagine-Fake, steckt die künstliche Intelligenz von Kenny AI. Das Unternehmen wurde von zwei israelischen IT-Spezialisten gegründet. Nach eigener Aussage geht es denen in erster Linie nicht darum, Fälschern von Videos zu helfen. Nein, die Macher von Kenny AI ärgerten sich über schlecht synchronisierte Fernsehserien. Da passen der Ton und die Lippenbewegungen häufig nur leidlich zusammen. Kenny AI will das ändern. Einer der Gründer, Omer Ben Ami, sprach mit dem israelischen Fernsehsender 12. Wenn wir beispielsweise ein Video des Synchronsprechers nehmen und das zu synchronisierende Video, dann lernt unser System, die Gesichtszüge des Schauspielers mit den Gesichtszügen des Synchronsprechers zu verknüpfen. Ihre Methode könne Geld sparen, schreiben die Macher von Kenny AI auf ihrer Website. So müsse ein Werbevideo in einer bestimmten Sprache nicht neu produziert werden, wenn es in eine andere Sprache übersetzt wird. Nach dem Motto, die Lippenbewegungen in der Werbung werden vom Computer neu berechnet. Kenny AI ist ein typisch israelisches Startup. Die beiden Firmengründer lernten ihr IT-Handwerk in Spezialeinheiten der israelischen Armee. Geld verdienen wollen die beiden Israelis mit seriösen Kunden, nicht mit Deepfake-Videos. Die Menschen sollten wissen, wenn ein Video manipuliert wurde, sagte Omer Ben-Ami der Washington Post. Ein Gedanke, den sein Kollege Jonathan Heimann im israelischen Fernsehen unterstreicht. Für die Zukunft ist es wichtig, darauf zu achten, wer den Inhalt veröffentlicht. Denn auf einmal kann jeder alles fälschen. Man muss sich bewusst sein, dass es jetzt auch bei Videos so sein kann. Für das Deepfake-Video mit dem angeblichen Mark Zuckerberg analysierten die Macher von Kenny AI ein echtes Video des Facebook-Chefs. Mehrere Stunden lang verglich ein Computer das echte Video mit den Lippenbewegungen eines Schauspielers.
Whoever controls the data controls the future.
Das Ergebnis ist fast perfekt, aber eben nur fast. Vor allem die Stimme klingt etwas anders als vom echten Zuckerberg. Mit der Stimme, erklärte Kenny AI aus Israel gegenüber der Washington Post, habe man sich nicht beschäftigt. Weil es den Israelis um Aufklärung geht, haben sie nichts dagegen, dass ihr Fake aufgeflogen ist.
Benjamin Hammer über die Entstehung des Zuckerberg-Videos. Wenn jemand wirklich den Eindruck hätte erwecken wollen, dass da Mark Zuckerberg selbst spricht, dann hätte es, wie wir gehört haben, ja auch schon Möglichkeiten gegeben. Auch die Stimme ist imitierbar und das wird immer besser. Entwickler haben auch ein Programm entwickelt, das Handschriften täuschend echt aufs Papier bringen kann. Eine Technik hat es dann geschafft, wenn sie pornografisch oder kriminell genutzt werden kann. So hat es die Journalistin Sarah Pines formuliert. Auf Deepfake trifft beides zu. Und mit den Auswirkungen der Täuschungen müssen wir uns beschäftigen. Denn welchen Informationen können wir noch trauen, wenn wir Augen und Ohren nicht mehr trauen können? Konrad Weber ist Journalist und beim Schweizer Radio und Fernsehen zuständig für die digitale Strategie. Und er ist mit dem Thema durchaus vertraut. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend.
Wir leben in Zeiten großer Verunsicherung. Verschwörungstheorien und sogenannte Fake News sind ständig im Umlauf, werden auch von Menschen verbreitet, die seriöse und einflussreiche Posten bekleiden, wie den des amerikanischen Präsidenten. Ist die Deepfake denn schon in den Redaktionen angekommen?
Deepfakes sind tatsächlich auch schon in den Redaktionen angekommen, allerdings viel stärker einfach als Thema, aber und noch nicht wirklich im täglichen Redaktionsalltag, dass man sich da jetzt davor fürchten müsste, dass jede Aufnahme, die man sieht, automatisch auch ein Deepfake ist. Es ist also tatsächlich ein Thema, womit wir uns als Journalisten in erster Linie mal auf ideeller Ebene auseinandersetzen müssen, aber uns doch trotzdem auch mit der Technologie tagtäglich befassen müssen, was denn da überhaupt alles möglich ist.
Wir haben ja schon gehört im Laufe der Sendung, im Grunde braucht man wieder künstliche Intelligenz, um mithilfe dieser künstlichen Intelligenz manipulierte Bilder und Sprachaufnahmen erkennen zu können. Was kann man tun, wenn man ohne künstliche Intelligenz auskommen muss, wenn man entscheiden muss, stimmt das oder stimmt das nicht?
dann zählen auf jeden Fall noch immer die klassischen journalistischen Kriterien. Wer ist die Quelle? Wer hat denn diese Aufnahme tatsächlich als erstes online gestellt, veröffentlicht? Dass man dort mal tiefer gräbt und schaut, hat diese Person, diese Institution auch irgendeine gewisse Agenda, eine versteckte vielleicht auch? Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch sehr viele technologischen Hilfestellungen, ohne dass man da jetzt schon mal die große künstliche Intelligenz anwerfen muss. Zum Beispiel gibt es verschiedene kleine Details, die man sich schon mal anschauen kann. Stimmt denn der Körper zum Gesicht überein zum Beispiel? Oder stimmt der Ton dieser Aussage mit dem Bild überein? Also so viele kleine Puzzlestücke, die helfen einem dann auch, um das genauer zu analysieren und zu verifizieren dann auch.
In den Redaktionen bereitet man sich darauf vor, nur müssen die Nutzer ja auch damit klarkommen, dass sie möglicherweise einem Fake aufsitzen könnten.
Genau, das Ganze hat natürlich sehr stark auch mit Medienkompetenz zu tun, und zwar auf redaktioneller Seite wie auch bei den Nutzern, beim Publikum dann auch. Ich glaube, es beginnt aber tatsächlich in erster Linie mal bei den Redaktionen, dass man überhaupt auch erklärt, wie man das Ganze verifizieren kann, wie man da vorgehen muss, was man vielleicht eben auch transparenter machen muss, als das bisher geschah. Und auf der anderen Seite gehört es auch dazu, dass wir als Nutzer, als Leser, als Zuhörer uns da auch bewusst mit mehreren verschiedenen Quellen auch stärker auseinandersetzen. Das ist vielleicht nicht immer nur einfach, es ist auch zeitaufwendig, mühsam zum Teil, aber das kann davor helfen, dass man eben nicht auf einen solchen Fake dann hereinfällt.
Auf Echtheit muss im Informationsbereich ja schon lange geprüft werden. Bilder werden schon lange bearbeitet. Geschichten, die angeblich toll recherchiert sind, entpuppen sich dann als frei erfunden, wie im Fall Relotius. Und wenn man ein bisschen weiter in die Geschichte zurückguckt, bei den angeblichen Hitler-Tagebüchern, da hat man ein bisschen länger gebraucht, das zu bemerken. Das letzte große Video, was für Aufsehen gesorgt hat, war das auf Ibiza mit versteckter Kamera aufgenommene Strache. Video. Das Material wurde lange nicht veröffentlicht. Wie läuft da die Prüfung auf Echtheit? Haben Sie das ein bisschen mitbekommen?
Ich war selbst da natürlich nicht beteiligt, und es war auch sehr ein enger Kreis von Journalisten, die da nur mit diesen gesamthaften Aufnahmen beschäftigt waren. Es geht aber tatsächlich immer wieder eigentlich etwas ähnlich vor bei dieser ganzen Prüfung, und zwar, dass man drei Dinge überprüfen will, und zwar zum einen, wer ist die Quelle, wer ist der Absender dieser Aufnahme. Dann der zweite Punkt ist der Ort, dass man das ganz genau auch wirklich verorten will, die Adresse, das Haus, der Raum vielleicht auch, wo diese Aufnahme stattgefunden hat. Und der dritte Punkt ist dann der Zeitpunkt, und zwar auf die Tageszeit, auf den Tag genau, dass man das Ganze auch wirklich einordnen kann. Und erst wenn eigentlich all diese drei Dinge gegeben sind, wenn man zu diesen drei Dingen auch eine wirkliche Aussage machen kann, dann gehen wir Journalisten eigentlich davon aus, dass etwas verifiziert ist und dass man das dann tatsächlich auch publizieren darf.
Fake News und Deepfakes. Für öffentlich-rechtliche Anstalten ist das ja auch eine große Chance, sich so aufzustellen, dass diejenigen, die sich informieren wollen, sich da auch bei uns wirklich gut aufgehoben fühlen. Sehen Sie das auch als Chance?
Ja, man könnte es tatsächlich meinen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass wir dafür noch sehr viel auch zu tun haben. Und zwar angefangen damit, dass wir die Journalisten auch wirklich ausbilden auf diesem Gebiet, dass wir ihnen die Tools, die Möglichkeiten, die Handwerkzeuge auch mitgeben, dass sie eben auch unter Zeitdruck, wenn es schnell geht, gehen muss, dann auch wirklich mit dieser Technologie umgehen können und auch schnell eben erklären können, weshalb jetzt etwas gefälscht ist oder nicht, weil genau in diesem kleinen Zeitfenster, wenn so etwas auftaucht im Netz, dann entscheidet es eigentlich auch darüber, wie viele Leute das auch schon mal sehen. Auf der anderen Seite, wenn etwas mal im Netz auftaucht, sich dann später als Fake herausstellt, dann ist es sehr schwierig, das auch wieder zu entfernen und da auch einer breiten Öffentlichkeit wieder zu erklären, oh, das hat doch nicht gestummt oder da war jetzt immer eine Fälschung dahinter. Deshalb bin ich überzeugt, dass es nur damit geht, dass man die Journalisten ausbildet und auch das Publikum darauf hin sensibilisiert, wie sie mit solchen Inhalten umzugehen haben.
Ja, die Arbeit im Vorfeld ist das Wichtige. Wenn erstmal die Bilder im Kopf sind, ist es schwer, die wieder rauszukriegen, ne?
Genau so ist es. Und ich glaube, ich sehe da auch ehrlich gesagt fast eine größere oder schwierigere Problematik, nicht nur im Journalismus, sondern auch gerade im privaten Umfeld, dass es eigentlich dann viel schwieriger wird, auch dort, wenn es wirklich um Diskreditierung eines einzelnen Menschen zum Beispiel auch geht, das dann viel, viel schwerer macht, solche Inhalte im Netz wiederum entfernen zu wollen, weil das sind dann auch die kleinen Fische, da ist man vielleicht nicht so öffentlich relevant, aber auf der anderen Seite kann man damit natürlich auch ganze Leben zerstören. Ich will da nicht einen Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, da werden wir tatsächlich noch einige weitere spezielle Geschichten hören in Zukunft.
Ja, und große Fische werden sich auch in diesem Becken tummeln. Kriminelle werden die Techniken sicherlich auch nutzen. Da kommt wohl einiges auf uns zu. Vielen Dank, Konrad Weber vom Schweizer Rundfunk und Fernsehen. Täuschungen nehmen selten ein gutes Ende, auch nicht bei E.T.A. Hoffmann. Nathanael, der in Olympia seine große Liebe gefunden zu haben glaubte, muss erkennen, dass er sich getäuscht hatte.
Schon auf der Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches Getöse. Es schien aus Spallanzanis Studierzimmer herauszuschallen. Ein Stampfen, ein Klirren, ein Stoßen, Schlagen gegen die Tür, dazwischen Flüche und Verwünschungen. Lass los, Verruchter! Ha, so haben wir nicht gewettet! Ich habe die Augen gemacht! Ich das Räderwerk! Dummer Teufel mit deinem Räderwerk! Verfluchter Hund von einfältigem Uhrmacher! Fort mit dir, Satan! Halt, teuflische Bestie! Fort, lass los!« Es waren Spallanzanis und des grässlichen Coppelius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten. Hinein stürzte Nathanael von namenloser Angst ergriffen. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen. Die zerrten und zogen sie hin und her, streitend in voller Wut um den Besitz. Voll tiefen Entsetzens prallte Nathanael zurück, als er die Figur für Olympia erkannte. Aufflammend in wildem Zorn wollte er den Wütenden die Geliebte entreißen. Aber in dem Augenblick wand Coppola, sich mit Riesenkraft drehend, die Figur dem Professor aus den Händen und versetzte ihm mit der Figur selbst einen fürchterlichen Schlag, dass er rücklings über den Tisch, auf dem Fiolen, Retorten, Flaschen, gläserne Zylinder standen, taumelte und hinstürzte. Alles Gerät klirrte in tausend Scherben zusammen. Nun warf Coppola die Figur über die Schulter und rannte mit fürchterlich gellendem Gelächter rasch fort die Treppe herab, so dass die hässlich herunterhängenden Füße der Figur auf den Stufen hölzern klapperten und dröhnten. Erstarrt stand Nathanael. Nur zu deutlich hatte er gesehen, Olympias toderbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen, statt ihrer schwarze Höhlen. Sie war eine leblose Puppe.
Und es waren seine Augen, die etwas anderes in ihr sehen wollten. Es gibt ein Projekt, das mit unserer Wahrnehmung von Original und Fälschung spielt. Kein Videoprojekt, kein Deepfake, sondern Kunst. Der für seinen großen Kunstbetrug verurteilte Maler Wolfgang Beltracchi wurde vom Unternehmer Christian Zott beauftragt, Kunstwerke im Stile der Renaissance, des Barock, des Expressionismus und des Impressionismus anzufertigen. Keine Kopien oder Fälschungen. Beltracchi sollte genau das machen, was er ja eigentlich immer gemacht hat. Leerstellen der Kunstgeschichte füllen. Inzwischen ist diese Ausstellung in Europa unterwegs. Bis Mitte Januar war sie in Hamburg zu sehen. Nächster Termin ist im September in Wien. Wir haben ins Archiv gegriffen. Susanne Lettenbauer hat Beltracchi bei den Vorbereitungen vor 2 Jahren über die Schulter geschaut.
Ja, nur mal zum Zeigen erstmal. Ich stelle jetzt mal auf die Person Schau.
Das Bild, das durch eine Art Kamera obscura, eine klobige Konstruktion aus Linsen und Spiegeln fällt, erscheint anfangs etwas unscharf. Der Schrank im Hintergrund, dazu der typische Globus, der schwere Brokatstoff auf dem Tisch, alles verschwimmt in weichen, fließenden Linien. Langsam schraubt Wolfgang Beltracchi das Zeichenpult etwas höher.
Hier ist sehr schön, jetzt zum Beispiel dieses Tintenfass zu sehen mit der Feder. Guck, die Lichtpunkte da drauf hier. Wunderschön.
Hinter der Kamera obscura und dem schwarzen Vorhang hält ein junger Mann 1,5 Stunden lang verträumt eine optische Linse in der Hand. Model Karim Juckel im 1689-Look ist eigentlich Verkäufer in einer italienischen Edelboutique auf der Münchner Maximilianstraße.
Ich kenne die Geschichte von Herrn Beltracchi, aber ich finde es unglaublich toll. Anders als der Theoretiker oder der quasi nur über die Kunstgeschichte aus Büchern Bescheid weiß, geht er von der Praxis her.
Das müssen wir dann noch genau alles hinstellen. Wie es sein soll, das ist ja auch eine Frage der Komposition eines Bildes. Ne?
Nichts überlässt der Projektinitiator und millionenschwere Unternehmer Christian Zott hier dem Zufall. Scheinwerfer strahlen durch echte Bleiglasfenster in das im Münchner Atelier verblüffend originalgetreu nachgestellte Arbeitszimmer des Malers Vermeer um 1689. Und Vermeer malt gerade den Philosophen Baruch de Spinoza. besser gesagt Deutschlands Meister, Fälscher Wolfgang Beltraki, malt fast 350 Jahre später, wie Vermeer, der Spinoza malt. Hat dieser aber nie zu Lebzeiten, obwohl sich Maler und Philosoph damals gekannt haben müssten.
Ja, die Figur, die wir darstellen, das ist ja unser Kairos. Dass wir sagen, okay, der hat das gemalt, der hat das und das und das gemalt. Aber was fehlt uns in der Zeit? Ja, ein Bildnis von Spinoza halt.
In München holt Beltraki und mit ihm ein achtköpfiges Team das und 22 andere scheinbar versäumte Gemälde der Kunstgeschichte also nach. Und wenn schon, dann richtig. Zahlreiche Versuche sind dem vorausgegangen, erzählt Teammitglied Andreas Lukas.
Also wir haben ungefähr 8 verschiedene Methoden tatsächlich ausgearbeitet, aufgebaut, umgesetzt und ausprobiert. Und das sind optische Apparaturen aus Linsen, aus Hohlspiegeln, aus normalen Spiegeln, konkave Linsen, konvexe Linsen.
Was wäre, wenn? Theoretische Gedankenspiele dazu haben Historiker wie der Marburger Alexander Demand schon häufig vorgelegt. Hier sehe man nun die praktische Umsetzung, sagt Rainer Metzger, Kunsthistoriker aus Karlsruhe und wissenschaftlicher Berater.
Nein, mich interessiert es ja gerade eben sozusagen als Historiker im Kunsthistoriker. Es ist ja so ein kontrafaktisches Projekt, also dass man eben Dinge, die in der Geschichte nicht passiert sind, dass man die jetzt nachträglich realisiert. Und das finde ich schon spannend.
Er hätte das Projekt auch ohne Beltraki durchgezogen, meint der Unternehmer Christian Zott. Aber nach 2 Gesprächen sei man sich einig gewesen.
Es gibt viele Fälscher und er hat gefälscht, aber das ist kein Widerspruch zu dem, dass er eine eigene Handschrift hat und eine eigene Kunst macht. So 50 bis 100 Jahren werden sich wahrscheinlich viele Kunsthistoriker und viele Studenten an ihm ergötzen und viele Dissertationen schreiben. Das wird so kommen.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das war immer so ein Satz, mit dem man deutlich machte, das ist die Wahrheit, da gibt es keinen Zweifel. Aber selbst ohne moderne Technik und künstliche Intelligenz ist das, was wir sehen, manchmal eben nicht das, was wirklich ist. Dr. Kia Fahrland ist Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung. Frau Fahrland, wir kennen alle solche Grafiken, bei denen es dann auf das Drumherum ankommt, ob ich zum Beispiel erkenne, dass der Kreis in der Mitte bei dem einen Bild genauso groß ist wie beim anderen oder ob das jetzt eine Vase ist oder ein Frauenkopf, da gibt es so Täuschungen. Wie lässt sich das Auge überhaupt täuschen?
Das Auge lässt sich natürlich sehr gut täuschen und die Künstler lieben es, damit zu spielen. Das ist schon seit der Antike der große Topos, dass die Malerei, wenn sie gut ist, in der Lage sein muss, das Auge zu täuschen. Also es muss die Weintrauben, muss der Künstler so gut malen, dass die Vögel herbeikommen und an dem Gemälde picken. Und das ist tatsächlich der Malerei auch immer vorgehalten worden, dass sie eine Kunst der Täuschung ist. Gleichzeitig aber ist es natürlich Teil ihres Wesens. Nur arbeiten Maler ja so, dass man, wenn man genau hinguckt, auch merkt, es ist eben ein Kunstwerk. Und im zweiten Moment erkennt, es handelt sich um etwas Gemachtes. Und das ist vielleicht heute nicht mehr immer der Fall.
Aber da ist ja auch eher der Ansatz, dass es echt aussehen soll, fast wie eine Fotografie.
Ja, bei den Fotografien ist es ja so, dass wir immer noch eher als bei der Malerei denken, es sei doch irgendwie echt, wenn wir es sehen. Aber wir wissen jetzt auch, es gibt Photoshop, es gibt Manipulationsmöglichkeiten. Also wir haben gerade mal angefangen, bei der Fotografie zu lernen. Das ist nicht immer alles eins zu eins die Realität. Bei der Malerei wissen wir es schon länger. Und jetzt müssen wir umlernen und erkennen, das gilt auch fürs bewegte Bild. Wir denken ja immer noch, ein Video sei der letztgültige Beweis. Ob vor Gericht, ob in einer anderen Situation. Das Video erscheint uns praktisch ein Abbild der Realität. Und wir lernen jetzt, dem ist nicht so. Das heißt, wir brauchen eine hohe Medienkompetenz, auch für Schülerinnen und Schüler, das zu erkennen. Wirklich zu lernen, das sind gemachte Werke.
Jetzt werden wir absichtlich getäuscht zum Teil. Da kommen wir in den Bereich der Fälschungen. Und das gibt's ja in der Kunst auch.
Ja, natürlich. Also es gibt viele Künstler, die nicht sich selbst einen Namen machen, sondern imitieren, andere nachmachen, betrügen. Und es ist ein Straftatbestand dann auch, ein Betrug. Das ist ein großes Problem auf dem Kunstmarkt. Also man weiß gar nicht, wie hoch die Prozentzahl ist an gefälschten Werken, die kursiert. Im Fall Beltraki ist eine größere Öffentlichkeit darauf mal aufmerksam geworden. Es gibt aber ganze Bereiche, zum Beispiel russischer Vagandisten, die wirklich gefährdet sind, gefälscht zu sein, wenn sie auf den Markt gelangen.
Und auch da ist es wahnsinnig schwer, das zu erkennen, selbst für Fachleute. Also Beltracchi konnte ja wirklich über Jahre den Kunstmark an der Nase rumführen.
Ja, es ist schwer zu erkennen, aber es ist möglich. Und es wäre bei Beltracchi meiner Einschätzung nach auch früher möglich gewesen, das zu erkennen, was da passiert. Man muss sich Mühe geben, man muss eine sorgfältige Stilkritik machen, man muss Pigmentproben eventuell nehmen oder andere technische Methoden anwenden. Man muss Röntgenaufnahmen sich angucken. Man muss ein Kunstwerk technisch und kunsthistorisch komplett untersuchen, muss sich um Provenienzen, also um die Herkunftsgeschichte kümmern und dann findet man schon sehr viel raus. Und man muss auch dem eigenen Gefühl trauen. Oft merkt man, da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist nicht wirklich geistreich, das ist nicht wirklich neu, das ist nicht wirklich die Handschrift dieses oder jenen Künstlers, der auf der Suche nach was Eigenem ist, sondern eigentlich ist da jemand ganz einfallslos und kopiert nur.
Also da gibt es ganz viele Parallelen zu dem, wie man sich jetzt auch gegenüber Deepfakes verhalten muss.
Es geht eigentlich immer darum, kritisch zu bleiben und hinzugucken, was ist da wirklich passiert.
Es gibt die Fälschungen und dann gibt es aber auch noch ein weiteres großes Problem in der Kunst, nämlich die Fehlzuschreibungen, dass man denkt, das Bild hat XY gemalt, aber das stimmt gar nicht und das ist sehr verbreitet.
Das ist sehr verbreitet in der älteren Kunst. Mit Fälschungen haben wir es eher in der Moderne zu tun, aus dem Grund, dass die Materialien sich auch eher fälschen lassen, weil sie uns näher sind. Dagegen, wenn Sie jetzt ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert nachmalen und verwenden moderne Pigmente, dann merkt man es natürlich sofort. In der älteren Kunst ist es aber ein massives Problem, dass Werke von drittklassigen Künstlern jener Zeit jetzt den ganz großen Meistern zugeschrieben werden. Und meiner Meinung nach hat das deutlich zugenommen. Also man merkt schon den Druck des Kunstmarktes. Wir haben so viel öfter mit angeblichen Leonardos, Michelangelos, Caravaggios zu tun, die sich also in einer ganz großen Zahl der Fälle als nicht haltbar erweisen. Und das ist natürlich tragisch, gerade für das Werk dieser Künstler. Das verändert sich ja dadurch. Wenn sie ganz viel schlechte Kunst zuerkennen, dann ist in ein paar Jahren ein Leonardo, ein Michelangelo, ein Tizian plötzlich ein anderer Maler.
Haben diese Maler versäumt, ihren Bildern eindeutige Zeichen zu geben, dass man das eindeutiger zuordnen könnte?
Das war ja gar nicht ihr Interesse. Viele arbeiteten ja auch tatsächlich mit einer Werkstatt zusammen, verkauften dann auch unter ihrem Namen diese Werkstattbilder mit. Also da war die Konfusion sogar Teil der Geschäftspraxis. Aha. Dennoch macht es natürlich einen Unterschied. Also ich würde auf diesem Unterschied zwischen Original und Kopie immer bestehen wollen und das genauer wissen wollen. Und diese Mühe muss man sich machen als Kunsthistoriker, aber eben auch als ganz normaler Mediennutzer. Also dieses kritische Auge, das brauchen wir alle und da gibt es sicher noch viel zu lernen.
Vielen Dank, Dr. Kia Fahlan, Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung. Deepfake, wenn man Augen und Ohren nicht mehr trauen kann. Es gibt neue technische Möglichkeiten, die Menschen helfen können, die uns weiterbringen, wenn es zum Beispiel um selbstfahrende Autos geht oder im Bereich Film, die aber auch genutzt werden können, um zu betrügen. Da wird es noch wichtiger, genauer hinzuschauen und zu entscheiden, wem wir Gehör schenken. Sie können unseren Tag jederzeit hören, mithilfe der ARD-Audio-App oder als Podcast auf hr2.de. In dieser Woche in der Redaktion Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Claudia Sauter und Birgit Spielmann, Produktion Dorothea Schuler. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.